Gefühlt gab es eigentlich jeden Tag irgendwie 10 neue Herausforderungen. Aber ich glaube, das, was wirklich so ja, die größte Herausforderung war, dass da auf einmal jetzt so ein Thema ist, was einen 24 Stunden am Tag beschäftigt und nicht mehr loslässt. Und das irgendwie so zu vereinbaren mit dem Leben, was man ja parallel noch hat, also die Kinder und der Mann. Und dieses Umswitchen so von Arbeit auf Familie. So, das konnte ich früher definitiv besser trennen. Ja, da hatte ich einen Job, war angestellt. Wenn ich nach Hause gekommen bin, dann war das für mich eigentlich erledigt. Und das ist aber natürlich beim eigenen Unternehmen schon was anderes.
Hi, wir sind Julia und Katharina von Confidimus und wir vertrauen. Mit unseren Coachings helfen wir Menschen, emotionales Essen zu erkennen und liebevoll und achtsam aufzulösen. Was uns dabei auffällt, es geht immer um die Wechselwirkung zwischen Vertrauen und Angst. Und genau da möchten wir hinschauen.
Dieser Podcast nimmt dich mit auf eine Reise zu dir selbst. Bist du im Vertrauen oder holt dich die Angst immer wieder ein? Was kannst du tun, um loszulassen, deine Ängste anzunehmen und möglicherweise sogar zu überwinden? Und was ist der Gewinn? Für dich und für deine Familie.
Heute habe ich Isabel von Frieda und Frippe zum Gespräch eingeladen, denn wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Isabel beschäftigt sich, wie wir auch, mit dem Thema Ernährung und sie hat, genau wie Katharina und ich, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Deshalb möchten wir heute vor allem über die Ängste und Zweifel sprechen, die weibliches Unternehmertum so mit sich bringt. Aber es soll auch darum gehen, wie wir als Working Moms in der Balance bleiben. Und klar, natürlich kommen wir auch am Thema Ernährung nicht vorbei. Schön, dass du zuhörst. Ja, Isabel, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Julia, und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Vielleicht steigen wir direkt ein und lass uns mal zum Start über dein Unternehmen sprechen. Frieda und Frippe stellt, wie du selber sagst, gesunde Pausenschnitten für Kinder her. Ohne Schnickschnack, ja, steht auch so explizit auf deiner Website, zuckerfrei und mit rein natürlichen Zutaten. Jetzt bist du ja auch Mama, hast zwei Töchter. Wie schmecken denn deinen Kindern Mamas Riegel? Und vielleicht noch eine Frage hinterher, leben deine Kinder eigentlich komplett zuckerfrei?
Ja, wie schmecken die Riegel oder Schnitten meinen Kindern? Also die sind definitiv meine größten Fans und Abnehmer. Mhm. Die haben das ganze Jahr von Anfang an begleitet und durften auch bei der Rezeptentwicklung und Produktentwicklung die neuen Muster dann immer probieren und natürlich auch mitentscheiden. Und ich hätte jetzt auch keine Produkte produzieren lassen, die meinen Kindern nicht schmecken. Also von daher, genau, finden die das super. Und ja, zum Thema zuckerfrei, also davon sind wir weit entfernt, aber das ist auch ehrlich gesagt gar nicht mein Ziel oder auch nicht mein Anspruch und übrigens auch nicht von Frieda und Frippe. Also du hattest ja erwähnt, zuckerfrei, das ist ja nicht so hundertprozentig korrekt. Wir verwenden zwar jetzt bei den Frieda und Frippe Produkten keinen Industriezucker, keinen raffinierten Zucker, aber wir haben da ja auch Früchte drin, teilweise auch Reissirup oder auch mal einen kleinen Teil Fruchtsaftkonzentrat. Der Fokus liegt eigentlich eher auf den natürlichen Zutaten, auf nährstoffreichen Zutaten und nicht zu sehr auf dem Thema Zucker. Natürlich achten wir da auch drauf und das sind jetzt keine Zuckerbomben, aber dafür eher Nährstoffbomben.
Warum war das für dich so wichtig, andere Snacks für Kinder zu entwickeln? Also du schreibst ja auch auf deiner Website, dass du häufig eben auch deinen Kindern Nein gesagt hast, ne, wenn sie nach Süßigkeiten gefragt haben, weil du auch so das Gefühl hattest, es gibt da einfach vielleicht auch wenige Snacks für Kinder, süße Snacks für Kinder, wo ich von Herzen Ja sagen kann? Also war das so deine Motivation zu sagen, da braucht es eigentlich dringend andere Produkte, die etwas natürlicher sind?
Ja, also eigentlich muss ich dafür ein kleines Stückchen weiter ausholen, weil angefangen hat das alles nach meiner zweiten Schwangerschaft in der Stillzeit mit einer eigenen eher negativen Erfahrung und gleichzeitig auch positiven Erkenntnis. Also ich war mein Körper irgendwie nach zwei Schwangerschaften und Stillzeiten irgendwie so einmal auf links gedreht und ich habe mich irgendwie überhaupt nicht mehr wohlgefühlt und ich hatte auch dann irgendwann echt Probleme so mit Verdauung, Magen, Darm und bin dann irgendwann zum Arzt gegangen. Der hat dann irgendwie nichts gefunden oder hat mir irgendwelche Mittelchen verschrieben. Das hat natürlich alles irgendwie nichts geholfen. Bin dann auch noch mal zu anderen Ärzten beim Osteopathen. Also ich war irgendwie an viele Anlaufstellen hat es gebraucht. Bis dann irgendwann mal eine Ärztin meinte, ja, wie sieht es denn mit der Ernährung aus und mit dem Thema Zucker? Und dann war ich erstmal so, ja, warum hängt das jetzt, warum soll das irgendwie damit zusammenhängen? Ich hatte ehrlich gesagt bis dahin nie so den Eindruck, dass ich mich jetzt total ungesund oder so ernährt habe, aber habe mich dann ein bisschen näher damit beschäftigt und einfach mehr auch so die Zusammenhänge verstanden, was zum einen, was wo drin steckt und wie sich das aber halt eben auch auf den Körper und auch auf den Geist auswirken kann und habe das dann auch getestet. Ich habe dann wirklich mal eine Zeit lang auf Zucker verzichtet, dann erst mal gemerkt, wo Zucker überall drin steckt. Ja? Also ich dachte, naja gut, dann verzichtet man halt jetzt mal so auf Süßigkeiten. Aber in fast allen so alltäglichen Produkten, die man im Supermarkt so kauft, steckt halt Zucker drin. Und das fand ich schon ziemlich erschreckend auf der einen Seite, weil ich halt gemerkt habe, wie positiv man den Körper auch mit der Ernährung und bestimmten Lebensmittelzutaten beeinflussen kann. Und da ich eben zwei Kinder habe, habe ich dann auch mehr auf die Produkte mal so hinten drauf geschaut, auf die Zutatenlisten, habe ich ehrlich gesagt früher überhaupt nicht gemacht. Und war dann erschreckt, wirklich, fand es erschreckend, dass auch bei den Kinderprodukten da nicht Halt gemacht wird und da eben so viel, nicht nur Zucker, aber auch einfach wenig natürliche Zutaten drinstecken und Aromen, Konservierungsstoffe, so dass alles irgendwie schön bunt und intensiv und haltbar ist. Und da ich selbst gemerkt habe, dass das mir und meinem Körper überhaupt gar nicht gut tut, dachte ich so, ja, das will ich das auch nicht für meine Kinder. Und wirklich viele Alternativen habe ich ehrlich gesagt damals nicht gefunden und habe dann einfach selbst angefangen so zu tüfteln. Und ich bin ein großer Snack-Fan, und habe das einfach gerne zwischendurch und wollte da auch nicht jetzt drauf verzichten. Und habe dann schnell gemerkt, meine Kids finden das irgendwie auch ganz gut. Und so im Freundes- und Bekanntenkreis kommt das auch ganz gut an. Und das ist bei vielen Eltern ja ein Thema, ne? Thema Süßigkeiten. Also hat ein unheimlich hohes Konfliktpotenzial auf jeden Fall zwischen Kindern und Eltern. Und da dachte ich mir dann irgendwie, also da braucht es mehr Alternativen. Und wenn es die nicht gibt, dann muss ich die halt machen. Ja, das war dann für mich, das hat mich wie so ein Blitz irgendwie getroffen und mich nicht mehr losgelassen. Und mir war das einfach so wichtig, dieses Bewusstsein auch zu teilen. Also klar, zum einen geht es um die Produkte, ne, dass ich da einfach coole Alternativen irgendwie bieten will. Aber auch die ganze Frieda- und Frippe-Mission ist eben auch so dieses Bewusstsein schaffen und ein bisschen mehr darauf zu achten, ne? Was steckt denn da drin und was macht es eigentlich im Körper? Und
Ja, du sprichst da was an, was uns tatsächlich auch beschäftigt, nämlich so die Frage, wie natürlich sind eigentlich unsere Lebensmittel? Ne? Du weißt ja, dass wir sehr kritisch sind, was so Verbote und Kontrolle angeht. Ne? Aber klar, also Katharina und ich, wir haben das ja auch schon mehrfach gesagt, wir würden uns tatsächlich da auch in der Lebensmittelindustrie einfach mehr Natürlichkeit wünschen. Ne? Denn es ist ja auch so, dass je natürlicher ein Lebensmittel ist oder die Zusammensetzung einer Mahlzeit, je natürlicher die ist, umso besser kann ich ja auch spüren, bekommt mir das oder nicht. Ne? Habe ich ein hochverarbeitetes Produkt mit vielen Aromen, Zusatzstoffen, genauso wie du gesagt hast, und ich spüre eine Unbekömmlichkeit, dann ist es natürlich gar nicht so leicht auszumachen, woran liegt es jetzt? Also welche Bestandteile bekommen mir vielleicht nicht so gut? Ne? Ich glaube, was aber auch wichtig ist an der Stelle, ist zu sagen, dass sozusagen dieses Überangebot an ja hochverarbeiteten Lebensmitteln für uns jetzt keine Kapitulation bedeuten muss in dem Sinne, weil der Körper meldet sich trotzdem. Ne? Also natürlich, wenn ich ein Pudding esse, wo Aromen drin sind, Zusatzstoffe drin sind, wo natürlich auch eine Menge Zucker drin steckt, wenn da irgendwas drin ist, was dem Körper nicht gut bekommt, dann meldet er sich trotzdem. Das heißt, auch da über das Spüren können wir schon auch ausmachen, ist das ein Lebensmittel, was mir eigentlich gut tut oder nicht. Ne? Und die Kontrolle, die oft herrscht, gerade so im Punkto Ernährung, ja, unterwandert dieses Gespür ein Stück weit, ne, weil die, wenn ich es immer wieder verbiete, dann wird der Fokus der Kinder darauf nochmal umso größer und dann wollen sie es umso mehr und dann essen sie es oft eher aus so einem Verzicht heraus, statt aus einem echten Hunger und spüren dann nicht mehr so richtig, war das jetzt eigentlich für mich das Richtige oder nicht. Ne?
Genau, und wenn ich da nochmal kurz ergänzen darf oder was meine Erfahrung war, dass je mehr man davon, also meine Kinder, die dürfen auch Schokolade und Gummibärchen essen, ne? Es gibt da jetzt auch nicht irgendwie so die Regeln und Verbote, aber ich habe schon gemerkt, also je mehr oder je häufiger sie das auch essen, umso größer wird auch das Verlangen und man gewöhnt sich auch mehr daran. Und wenn man halt ab und zu aber auch mal andere Snacks oder Süßigkeiten, die halt eben einfach natürlicher sind, so, ne, dann wissen sie das beides auch zu schätzen.
Ich glaube, dieser Gewöhnungseffekt, der tritt ein, wenn Kinder nur mit so verarbeiteten Produkten tatsächlich in Berührung kommen, ne? Bei uns ist das ja total frei. Das heißt, bei uns, also wir achten schon auf eine gute und gesunde Vielfalt in jederlei Hinsicht, ja. Und wir haben ja auch Frieda und Frippe Riegel bestellt und getestet, ne? Ich muss ja wissen, worüber wir hier sprechen. Und mein Sohn hat das total gerne gekostet, ne? Obwohl der total frei und selbstbestimmt ist in puncto Süßigkeiten, aber es gibt hier halt auch andere Angebote, ne? Also auch viel Frisches und wir kochen auch viel selbst und so. Und ich finde es super, dass du da so losgelaufen bist und gesagt hast, okay, wenn es da nicht so viel gibt, dann muss ich irgendwie mir diesen Schuh jetzt anziehen und da etwas entwickeln, was einfach natürlicher ist. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein super Gewinn, weil wir können davon nicht genug haben. Ne? Also jede Initiative, die auf mehr Natürlichkeit bedacht ist, ist super wertvoll. Wo wir schon beim Zucker sind, vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Glaubst du denn, dass der Zucker per se wirklich das Problem ist, wenn wir über das Thema Ernährung sprechen? Oder liegen eigentlich die Probleme da an anderer Stelle? Denn was ja auch Fakt ist, ist, wir sind ja als Gesellschaft sehr aufgeklärt, was eigentlich eine gesunde Ernährung beinhalten sollte. Dennoch sehen wir, dass gerade auch im Kinder- und Jugendalter Übergewicht auf dem Vormarsch ist. Und auch Essstörungen, ne? Also treten immer früher auf, auch im Grundschulalter schon, also bei sehr, sehr kleinen Kindern. Und das sind, ja, wir tauschen uns da ja auch viel mit Experten aus, keine Einzelfälle mehr.
Ja, ich glaube, Zucker ist auf jeden Fall nicht das Hauptproblem. Ich glaube, es ist eher die Vielfalt. Und du meintest gerade, ja, wir sind zwar relativ aufgeklärt und jeder weiß irgendwie, was so eine gesunde Ernährung bedeutet. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich selbst habe fast 35 Jahre gebraucht, um wirklich rauszufinden, was mir und meinem Körper gut tut und was letztendlich eine gesunde Ernährung ist. Und dazu gehört jetzt nicht, keinen Zucker zu essen, sondern dazu gehört in erster Linie, vielfältig zu essen. Weil da steckt einfach in der Vielfalt stecken ja so viele verschiedene Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, Proteine, Fette, so alles das, was der Körper braucht, möglichst in natürlicher Form. Und das wissen, glaube ich, ganz viele nicht. Und gerade so die ganzen zuckerreduzierten Produkte. Das heißt ja nicht, nur weil die weniger Zucker haben oder irgendwelche Zuckerersatzstoffe, dass sie deswegen gesünder sind. Ganz viele wissen das einfach nicht oder machen sich da gar nicht so die Gedanken drüber, wundern sich aber dann, wenn die Kinder gesundheitliche Probleme haben, die letztendlich dann irgendwie auch mit der Ernährung zusammenhängen und sind dann irgendwie ganz, ganz erstaunt. Also von daher, ja, ist Zucker sicherlich ein Problem, aber nicht ausschließlich. Also kann man nicht so isoliert betrachten.
Wenn wir das mal zusammenbringen, also so die perfekte Kinderernährung, ja, wenn wir mal so ein Ideal zeichnen, wenn es die denn überhaupt gibt, ne? Also ich sage ja auch immer Perfektion, das ist, die gibt es eigentlich gar nicht. Aber wenn wir diesen Gedanken einfach mal so ein bisschen ausschmücken, die perfekte Kinderernährung, woraus besteht die für dich?
Bei uns ist ganz klar das Motto Eat the Rainbow, ja, also so bunt und abwechslungsreich wie möglich. Und meine Kinder, die haben das auch echt irgendwie schon so verinnerlicht. Die wissen natürlich nicht so genau, was jetzt so dahinter steckt, aber die freuen sich dann immer, wenn sie einen bunten Teller haben und sagen, Mama, guck mal, heute habe ich hier 5 Farben auf meinem Teller und finden das irgendwie ganz toll. Und was aber, glaube ich, also ne, keine Verbote, keine Regeln. Ich muss sagen, meine Kinder, die sind wirklich gute Esser. Ich habe da auch gelernt, entspannt zu sein, wenn es mal nicht so ist. Natürlich haben die auch Tage, wo die irgendwie mal nur Nudeln ohne Soße essen wollen. Und was ich auch gemerkt habe, gerade so in den letzten 1,5 Jahren, wo ich ja auch viel mehr in der Küche stehe und viel mehr experimentiere und ausprobiere, meine Kinder finden das auch total spannend und kommen öfter dann tatsächlich zu mir und fragen, oh Mama, kann ich dir helfen oder kann ich mitmachen? Die Sachen mit in die Schüssel werfen, die dürfen das mit umrühren, sie dürfen es anrichten auf dem Teller und natürlich probieren die dann auch einfach zwischendurch und oder fragen, was ist denn das? Und so einfach dieses Mitmachen, teilhaben lassen, auch mitentscheiden lassen. Also ich frage die auch ganz oft, auf was habt ihr denn heute Lust? Ja, und tatsächlich bestimmen die das schon auch mit. Und da merkt man auch, na, dann essen sie es halt natürlich auch viel lieber. Und da kommt jetzt zum Glück auch nicht jeden Tag, ich möchte Nudeln oder so. Ne? Also dadurch aber, dass sie von klein auf und ich glaube, das habe ich unbewusst irgendwie richtig gemacht, ihnen alles immer angeboten habe. Und da auch nicht, das machen ja auch viele, die machen dann kochen für die Kinder irgendwie extra und für sich dann nochmal selbst. Nee, meine Kinder, die essen alles mit, was es für uns auch gibt und das, was sie nicht wollen, das können sie zur Seite legen.
Deine eigene Beziehung zum Essen, die war ja nicht immer ganz so entspannt, ne? Oder lässt sich vielleicht auch, hast du mir im Vorgespräch zumindest gesagt, auch an der einen oder anderen Stelle als angespannt beschreiben. Du hast mir erzählt, dass du früher ja Leistungssport gemacht hast und also einfach körperlich sehr, sehr aktiv warst. Du hast Leichtathletik gemacht, ne? Und so rückblickend hast du gesagt, man hat schon auch hin und wieder dein Essverhalten kommentiert, vor allem auch so in puncto Süßigkeiten, ne? Also iss mal lieber nicht so viel davon. Wie hast du das rückblickend empfunden? Was hat das mit dir gemacht?
Ja, schwierige Frage. Also tatsächlich, also ich glaube, so im Nachhinein hat das auf jeden Fall nicht geholfen, da eine gesunde Beziehung zum Essen und auch gerade zu Süßigkeiten aufzubauen. Also für mich waren Süßigkeiten lange so ein Mittel, irgendwie bestimmte Ängste oder Druck so zu mindern, weil es ja erstmal irgendwie ein gutes Gefühl macht, zumindest im ersten Moment, danach dann halt irgendwie nicht mehr. Und ich hätte mir jetzt, glaube ich, so im Nachhinein gewünscht, dass man damals einfach zu mir gesagt, also das nicht verboten hätte, sondern vielleicht ein bisschen mehr versucht hätte zu verstehen, was steckt dahinter. Also ich könnte mir vorstellen, ich war als Kind, ich war immer klein und schmächtig eher, ne, und super viel Sport gemacht. Also da hätte es eigentlich gar keine Bedenken irgendwie geben sollen, aber wahrscheinlich habe ich einfach die Energie irgendwie gebraucht, ne? Und so man hätte vielleicht dann einfach sagen können, so hey, ja, du brauchst viel Energie, du bist hier viel, viel unterwegs, machst viel Sport. Aber ja, ich war als Kind, ich habe immer schlecht gegessen, ja, erzählt meine Eltern heute noch die Geschichten, also heute nennt man das, glaube ich, so Picky Eater, ja, also wirklich immer nur sehr wenig gegessen und habe es da meinen Eltern auch nicht einfach gemacht, aber das, ja, hatte vermutlich auch ganz, ganz bestimmte Gründe, die aber halt eben keiner gesehen hat, also von daher, ja, hatte ich schon immer oder sehr lange ein eher kompliziertes Verhalten sozusagen.
Zum Essen. Mhm. Ja. Würdest du sagen, heute hast du es geschafft, dann so ein wirklich unbeschwertes Essverhalten auch zu entwickeln? Denn so in der Zeit zwischen 18, also 17, 18 und heute, da liegt ja auch eine Zeit dazwischen, ne? Wie alt bist du heute?
Ich bin 37 jetzt gerade geworden, genau. Inzwischen ja, aber ich kann sagen, es hat eigentlich fast 35 Jahre gedauert, bis es soweit war und bis ich gemerkt habe, was meinem Körper wirklich gut tut und was er auch, was er braucht und was ich aber auch nachhaltig umsetzen kann. Und das habe ich jetzt tatsächlich, ne, nach meiner zweiten Schwangerschaft, wo ich angefangen habe, mich mit dem ganzen Thema irgendwie so zu beschäftigen, kann ich das jetzt auf jeden Fall sagen. Und es geht mir so unglaublich gut damit. Und genau das ist halt eben auch der Grund, warum ich Frieda und Frippe gegründet habe und eben neben den Produkten auch dieses Wissen einfach weitergeben will, nach außen tragen will, da Bewusstsein schaffen will. Ja,
ja, ne? Warum eigentlich Frieda und Frippe? Wie bist du auf den Namen gekommen? Die Frage geistert schon die ganze Zeit in meinem Kopf.
Ja, also tatsächlich, ich war lange irgendwie auf der Suche nach einem Namen und ganz viele gab es irgendwie schon und ich wollte auf jeden Fall was machen, was für Kinder ist, was wo Kinder sich irgendwie auch wiederfinden, mit identifizieren können und also Frieda ist einer meiner absoluten Lieblingsmädchennamen. Und da ich aber ja Frieda mit Nachnamen heiße, habe ich es irgendwie nicht übers Herz gebracht, eine meiner Töchter Frieda zu nennen. Das, Frieda war, genau. Und deswegen heißt jetzt quasi so mein drittes Baby Frieda und Frippe. Einfach weil es halt irgendwie gut passt, weil also es soll halt irgendwie für ein Junge und Mädchen irgendwie so stehen und klingt so ein bisschen frech, fröhlich, fit irgendwie. Also so genau das, was halt unsere Marke auch widerspiegeln soll.
Ja, ich finde das sehr griffig, ehrlich gesagt. Also mich spricht das total an. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht so leicht ist, einem Produkt oder einem Unternehmen einen Namen zu geben, ne? Also da steckt man ja auch schon sehr viel Energie und Kreativität in so eine Namensfindung. Aber ich finde es dir sehr, sehr, sehr gut gelungen. Jetzt sind wir nochmal sozusagen beim Unternehmertum, ne? So von der Idee, hey, ich möchte das machen, bis zum ersten Riegel im Regal, ne? Ich weiß, da liegt immer eine große Zeit dazwischen, viel Energie, die man da reinsteckt, viel konzeptionelle Arbeit einfach auch, die da passiert. Was war da wirklich für dich rückblickend so der Punkt, wo du sagst, boah, das war echt eine Herausforderung?
Also gefühlt gab es eigentlich jeden Tag irgendwie 10 neue Herausforderungen. Mhm. Aber ich glaube, das, was wirklich so die größte Herausforderung war, dass da auf einmal jetzt so ein Thema ist, was ein 24 Stunden am Tag beschäftigt und nicht mehr loslässt. Und das irgendwie so zu vereinbaren mit dem Leben, was man ja parallel noch hat, also die Kinder und der Mann. Und dieses Umswitchen so von Arbeit auf Familie. So, das konnte ich früher definitiv besser trennen. Ja, da hatte ich einen Job, war angestellt. Wenn ich nach Hause gekommen bin, dann war das für mich eigentlich erledigt. Und das ist aber natürlich beim eigenen Unternehmen schon was anderes. Das beschäftigt einen permanent und verschwimmt so ein bisschen. Und das war gerade am Anfang, ne, dann hatte man irgendwie 1000 Ideen und wollte die am liebsten irgendwie alles auf einmal umsetzen. Und ja, dann aber nachmittags irgendwie 3 Uhr musste ich meine Kinder dann von der Kita abholen und war aber im Kopf noch lange bei Frieda und Frippe und habe das. Inzwischen kriege ich das auf jeden Fall besser hin, aber das hat lange gedauert, bis ich da auch mal so ein bisschen abschalten konnte. Das glaube ich, war auf jeden Fall so mit die größte Herausforderung, Familie und Unternehmen so gut unter einen Hut zu bringen.
Genau, also da nicht in so eine Überforderung zu rutschen, ne? Also das ist ja, glaube ich, etwas, was ganz viele Working Moms einfach beschäftigt, ne? Dass man hat eben nicht nur das Unternehmen, sondern noch eine Familie und wir Frauen in der Regel sind wir ja auch für den größeren Teil der Care-Arbeit noch zuständig, ne? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, und da musste ich wirklich so ein bisschen drüber schmunzeln, so, ich warte irgendwie auf den Moment, dass ich irgendwann mal irgendwie ein Kind irgendwo vergesse, ne? Also ich habe einfach so viele Dinge im Kopf und die müssen organisiert und koordiniert werden. Das heißt, der Workload ist ja schon sehr hoch, ne? Ja, was ist für dich so der Schlüssel, da in der Balance zu bleiben?
Also zum Glück hören meine Kinder den Podcast jetzt nicht und müssen Angst haben, dass ich sie irgendwo stehen lasse. Also, wobei das auch jeden auch mal irgendwie passieren kann, ne? So, ich glaube, der Workload und auch so dieser Mental Load, den man als Mutter oder auch als Vater hat, das ist ja bei jedem irgendwie hoch. Und ich glaube, jeder hat aber auch natürlich andere Belastungsgrenzen und muss da so seinen eigenen Weg finden. Also bei mir dauert es tatsächlich relativ lang, bis ich irgendwie mal so an eine Grenze komme oder mich irgendwie überfordert fühle. Ich arbeite zum Beispiel, arbeite oft abends dann nochmal und setze mich dann nochmal an den Schreibtisch, wenn die Kinder schlafen. Und das ist aber meistens für mich gar kein Zwang oder fällt mir nicht schwer. Ich merke aber manchmal abends zum Beispiel, oh, also jetzt ist mein Kopf irgendwie dicht oder ich bin platt, ich muss mich jetzt auf die Couch legen. Oder zum Beispiel, was mir auch total viel Energie gibt und Entspannung, ist mein Garten. Ich liebe es, in meinem Garten zu sein und irgendwie Unkraut zu rupfen oder irgendwas umzupflanzen, anzupflanzen. Genau, oder ja, also jeder hat da ja so sein eigenes Ding, was ihm Energie und Kraft gibt. Und
wichtig ist, dass man das findet, ne? Also dass man sich bewusst macht, was gibt mir eigentlich Energie, ne? Wo kann ich auftanken? Ich finde es schön, dass du das sagst mit dem Garten, da geht es mir ganz genauso.
Ja, es ist ja ganz oft so, wenn man, oder auch beim Joggen, ne? Also ich jogge total gerne und da habe ich auch dann manchmal die besten Ideen irgendwie.
Ja. Hattest du dann auch in deiner Gründungsphase und vielleicht auch jetzt noch, gerade so mit Blick aufs Unternehmertum, auch mit Ängsten zu kämpfen? Ich bin sicher, dass es die auch gibt, weil wir sind ja auch Gründerinnen und wir kennen das auch sehr, sehr gut, ne? Dass man immer so in die Zukunft denkt und sich fragt, Gott, kann das gut gehen? Ist das der richtige Weg? Das kennst du sicher auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, also ganz am Anfang bin ich da zum Glück mit einer guten, gesunden Portion Naivität auch einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe mir erstmal gar nicht so viele Gedanken gemacht oder Ängste zugelassen. Allerdings habe ich schon auch gemerkt, je weiter so dieses Projekt, was es anfangs war, vorangereift ist, dass ich dann schon auch irgendwann so Ängste entwickelt habe, was ist eigentlich, wenn ich das nicht schaffe, wenn ich irgendwie wenn das alles scheitert, ja, dass je mehr Verantwortung man da dann auch übernimmt, also ich habe ja angefangen als Einzelunternehmerin und habe jetzt Anfang des Jahres aber eine GmbH gegründet und bin da die Geschäftsführerin. Und das ist jetzt alles nochmal so ein bisschen offizieller und mit mehr Verantwortung irgendwie verbunden. Und das muss ich sagen, habe ich anfangs auch total unterschätzt. Vielleicht war das auch gar nicht schlecht, vielleicht hätte ich mich sonst gar nicht getraut, ja. Aber so diese neue Rolle als Unternehmerin, die muss ich auch erstmal noch finden. Und wir haben es gerade schon so angesprochen, so dieses alles unter einen Hut bringen, ne, und allen Rollen gerecht werden, also die Rolle als Unternehmerin, die Rolle als Mama, die Rolle als Ehefrau, die Rolle als Freundin, das, ja, das macht einem schon manchmal vielleicht so ein bisschen Angst, so schaffe ich das alles, ja. Aber auch da habe ich gelernt, also selbst, was ist Worst Case, ne? Also ja, selbst wenn ich scheitere und das funktioniert alles irgendwie nicht, ja, so what? Also die Welt geht davon nicht unter. Und das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen so ein deutsches Ding oder in der deutschen Kultur so verankert, so dieses Scheitern ist was Schlechtes und man muss sich dafür fast irgendwie schämen, ja? Also ich glaube, die in Amerika ist das, die haben so diese Scheiterkultur, das haben die gar nicht. Und ich bin irgendwann auf ein Zitat, oder ich glaube, es ist eigentlich so ein kleines Poem gestoßen. Vielleicht kennst du das auch. Das heißt, what if I fall? Oh, but my darling, what if you fly?
Ja.
Und als ich das erste Mal irgendwo gelesen habe, dachte ich mir, ja, genau das ist es. Und das schreibe ich mir jetzt auf den Zettel und hänge es mir hier an die Wand. Mhm. Tatsächlich habe ich es nicht gemacht, aber ich habe das so in meinem Kopf drin und denke da immer wieder dran. Und ja, das hilft mir auf jeden Fall, irgendwie positiv zu bleiben und dran zu denken, ja, what if you fly? Mhm.
Sehr schön. Ja, sehr schöner Impuls. Natürlich kenne ich das und ich finde das auch sehr, sehr hilfreich tatsächlich, sich auch solche Zitate immer mal wieder so, ja, zurückzuholen. Ne? So, ja, natürlich kann ich fallen, aber ich kann auch fliegen. Und wenn ich jetzt so viel Angst habe zu fallen, dann hemmt mich das ja auch, ne? Und das blockiert mich und dann komme ich vielleicht auch gar nicht so voran. Und so zu dieser Frage nach dem Scheitern, und Scheitern ist etwas, was gesellschaftlich ja ganz schlecht aufgenommen wird, das sehe ich schon auch genau wie du. Dadurch machen wir uns auch oft selber Druck, ne? Mhm. Und so diese Frage, wie kriege ich das alles hin, das hat natürlich auch viel mit der eigenen Anspruchshaltung zu tun, ne? Also schaffe ich es innerhalb von einem Jahr Marktführer zu sein zum Beispiel? Ne? Also was ist eigentlich auch mein Anspruch? Ist meine Zielsetzung überhaupt realistisch? Und so im Kleinen, im Alltag gedacht, ist es mir wichtig, dass jeden Tag der Boden gesaugt und gewischt ist. Dann kommt man irgendwann an eine Grenze. Ne? Also so, das ist, glaube ich, auch ein ganz starker persönlicher Prozess, dass man mal seine eigenen Ansprüche hinterfragt. Ich glaube, die Barbara Schöneberger hat das mal gesagt, dass sie nämlich genau das wollte. Also sie wollte die lustige Unternehmerin sein, sie wollte Podcasts machen, sie wollte mit ihren Kindern die Schulaufgaben machen und dann wollte sie auch noch, dass der Käsekuchen, der sollte selbst gebacken sein, der sollte auch noch schmecken, so hat sie das mal gesagt. Und dann hat sie gesagt, man schafft das nicht, man schafft das einfach nicht, und dass das für sie ganz wichtig war, diese Erkenntnis, und zu sagen, okay, dann ist der Käsekuchen vielleicht wirklich mal vom Bäcker gekauft und die Hausaufgabenbetreuung, die habe ich jetzt mal jemand anderem übertragen, und das ist okay. Das ist okay. Ne? Ja, sehr schön. Hör mal, wir haben schon über sehr viele Themen gesprochen. Vielleicht, das finde ich immer ganz schön, so der Blick nach vorne, 5 Jahre weiter, wo stehst du dann? Also vielleicht nicht nur unternehmerisch, sondern auch persönlich. Denkst du überhaupt so weit nach vorne? Manchmal sagt man ja auch, das finde ich überhaupt nicht hilfreich. Ich lebe im Hier und Jetzt und gucke, was jetzt gerade so passiert und welche Herausforderungen auf mich zukommen.
Ja, also tatsächlich bin ich eigentlich ein großer Fan von Plänen und Listen und plan immer alles irgendwie voraus. Wenn ich jetzt aber eins gelernt habe in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, dann war das, dass die Pläne, die man sich irgendwie so zurechtlegt, dass die sowieso nicht so eintreffen. Und dass es meistens irgendwie anders kommt als geplant. Was natürlich nicht heißt, dass ich selbst keine Ziele oder Visionen habe, ja. Also ganz im Gegenteil. Aber ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, so in 5 Jahren will ich da und da stehen. Also klar, auf Frieda und Frippe bezogen, hoffe ich natürlich, dass ich in 5 Jahren mein Unternehmen erfolgreich am Markt irgendwie etabliert habe, dass ich ein cooles Team habe, mit dem ich gemeinsam die Frieda und Frippe Mission voranbringen kann, dass wir ganz viele Menschen auch schon erreicht haben, inspiriert haben, da echt auch einen Impact irgendwie mit haben. Aber auch vielleicht auf der persönlichen Ebene, dass ich es auch geschafft habe, das alles mit meiner Familie irgendwie harmonisch zu verbinden. Weil ich glaube, da wird noch sehr viel Stress natürlich in den nächsten Jahren auf mich und auch auf uns zukommen. Und ich wünsche mir aber, dass ich das beides gut miteinander vereinbaren kann.
Sehr schön. Ja, vielleicht, du weißt ja, habe ich dir schon gesagt, es gibt so 3 Fragen zum Abschluss, die wir all unseren Interviewpartnern stellen. Da kommen wir gleich zu. Vielleicht vorab noch eine Frage eingeschoben. Wenn ich jetzt gerne Frieda und Frippe Pausenschnitte mal probieren möchte, wo kann ich sie denn finden? Du hast mir gesagt, vereinzelt auch schon im Supermarktregal, aber da bist du, glaube ich, gerade dabei, das erst aufzubauen. Wahrscheinlich ist der erste Weg, online zu bestellen, oder?
Genau, also den Online-Shop, den gibt es seit knapp 2 Wochen. Und da kann man unsere Schnitten sehr gerne bestellen, im Probierpaket, im Family-Paket und sich da so ein bisschen durchprobieren.
Also es gibt ja 3 Sorten.
Ah, genau, also die Pausenschnitten sind im Prinzip alle so eine Mischung aus nahrhaften Snack und Süßigkeit. Ja? Die erste Rezeptur, die ich entwickelt habe, ist die Geschmacksrichtung Aprikose, Karotte, Rote Beete. Ist ein bisschen fruchtiger, aber auch nicht so zu süß klebrig, sondern irgendwie so eine ganz, ganz gute Mischung. Kommt bei allen, die sonst eher so ein bisschen fruchtiger und nicht so schokoladig mögen, sehr gut an. Dann haben wir natürlich auch eher eine schokoladigere Variante mit Mandeln, Kakao und Hirse. Mhm. Die kommt ja bei allen kleinen Schleckermäulchen, die gerne Schoko mögen, gut an. Und dann gibt es noch die Kiba-Schnitte. Da ist Kirsche, Banane und Sesam drin.
Genau, wir verlinken das in den Shownotes, ne, dein Online-Shop, und drücken natürlich die Daumen, dass Frieda und Frippe dann auch nach und nach in immer mehr Supermarktregalen dann auch zu finden sein wird.
Ja, vielen Dank. Das hoffe ich auch, und da arbeite ich momentan jeden Tag sehr fleißig dran.
Ja, jetzt kommen wir zu den 3 Fragen zum Abschluss. Genau, die all unsere Interviewpartner beantworten. Ich würde dich um kurze Antworten bitten. Die erste Frage: Was war deine größte Angst, als du ein Kind warst?
Also ich musste ein bisschen drüber nachdenken. Und wir haben vorhin ja schon angesprochen, ich habe ja viel Sport gemacht, und das hat mein Leben sehr, sehr geprägt damals, Sport und Schule. Und die größte Angst war es eigentlich, zu versagen oder nicht gut genug zu sein.
Ein angstfreies Leben wäre für mich, wenn?
Ja, wenn es sowas überhaupt geben kann. Ne? Das glaube ich, ein angstfreies Leben gibt es nicht, aber für mich wäre es in der Hinsicht angstfrei, wenn ich meine Ängste, die, glaube ich, zwangsläufig bei jedem immer wieder irgendwie kommen, wenn ich die teilen kann. Also wenn ich weiß, dass oder mit Menschen, die hinter mir stehen, die mich lieben, die mich auch auffangen, sollte ich mal fallen, Bezug auf unser Zitat vorhin. Also dass da einfach, dass ich nicht alleine bin. Und so diese Ängste, die werden bestimmt immer wieder kommen, aber angstfrei ist man, glaube ich, dann, wenn man sich von den Ängsten einfach nicht überwältigen lässt, sondern trotzdem positiv bleibt.
Sehr schön. Vielen Dank. Und mein bisher vertrauensvollster Moment war?
Als ich die Frage, die habe ich ja im Vorfeld schon gelesen, und da ist mir sofort die Geburt meiner ersten Tochter eingefallen, beziehungsweise der Moment, wo ich sie das erste Mal in den Armen oder auf dem Bauch irgendwie gehalten habe. Und ich habe danach noch lange weitergedacht, so, was könnte es sonst noch so für einen vertrauensvollsten Moment gegeben haben? Aber das war's. Ja, ganz, ganz besonderer, vertrauensvoller Moment auf jeden Fall.
Sehr schön. Und es ist auch immer wieder schön, finde ich, sich solche Momente nochmal zu vergegenwärtigen, ne? Sich daran auch zu erinnern, gerade auch in Phasen im Leben, in denen wir vielleicht mit vielen Ängsten zu kämpfen haben, wo es uns schwerfällt, auch ins Vertrauen zu gehen, ganz gleich, ob das jetzt Themen sind, die am Esstisch irgendwie ausgetragen werden oder in anderen Bereichen. Mir hilft es sehr, mir dann so vertrauensvolle Momente, wo ich einfach auch Vertrauen gespürt habe, wieder in Erinnerung zu rufen, einfach weil man kann ja so das, was Vertrauen bedeutet im Leben, das kann man ja oft schwer so beschreiben oder umschreiben, ne? Aber das ist so ein Gefühl, ne? Und mal zu fühlen, wann bin ich so komplett im Vertrauen und wie fühlt sich das an? Das hat ja eine hohe Wärme, eine Geborgenheit, eine Sicherheit, auch eine Ruhe, ne? Jedenfalls für mich. Es mag jeder vielleicht auch ein bisschen anders fühlen oder deuten oder zu versuchen, das in Worte zu packen. Aber das hilft einem gerade auch in schwierigen Phasen immer sehr. Isabel, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Offenheit, für dieses Gespräch. Und ich hoffe, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal wiedersehen, wieder hören.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich hoffe, wir begegnen uns bald mal wieder.
Was ich dir gerne zum Abschluss noch mit auf den Weg geben möchte, es ist total okay, wenn deine Kinder vielleicht nicht so vielfältig essen und vielleicht noch nicht mit so viel Freude dabei sind, unterschiedliche Lebensmittel zu probieren, so wie die Isabel das bei ihren Kindern beschrieben hat. Das ist total okay und aus meiner Sicht wichtig, dass du dich da nicht unter Druck setzen lässt, sondern dass du einfach am Ball bleibst, dass du weiterhin viele verschiedene Dinge anbietest und vielleicht können ja auch die Pausenschnitten von Isabel mal etwas sein, was du gerne ausprobieren möchtest. Spannend fand ich, wie Isabel beschrieben hat, dass es für sie unglaublich herausfordernd war, so diesen Spagat zwischen der Selbstständigkeit und dem Familienleben und auch so den eigenen Ansprüchen. Vielleicht findest du da für dich einen guten Weg, da tatsächlich auch in der Balance zu bleiben. Ganz wichtig ist immer, sich vor Augen zu führen oder sich zu fragen, was tut mir eigentlich gut? Was gibt mir Energie? Und für diese Dinge dann einfach auch sehr strukturiert Zeit frei zu schaufeln. Denn Zeit ist ja in der Regel das, was wir nicht haben als Working Moms, aber diese Zeit müssen wir uns gezielt nehmen. Vielleicht ein Tipp von mir. Ich mache es wirklich so, dass ich einmal im Monat einen Tag habe, der nur mir gehört. Da nehme ich mir was Schönes vor. Da arbeite ich nicht. Da treffe ich mich mit Freundinnen. Da plane ich vielleicht auch ein kleines Abendprogramm und ich merke immer wieder, wie gut mir das tut und dass ich danach einfach wieder mit mehr Energie, mit mehr Kraft, auch mit neuen und frischen Ideen so ans Werk gehen kann. Das muss für dich nicht der richtige Weg sein, aber vielleicht ist es für dich ein Impuls. Genau, ansonsten glaube ich, haben wir sehr gut in dem Gespräch rausgearbeitet und rausgehört, dass es eben Ja, dass wir bei den Themen, die uns wirklich am Herzen liegen, dass da die Kreativität sprudelt, dass wir da Ideen haben. Und wenn wir natürlich auch eine eigene Geschichte haben, einen eigenen Bezug zu einem Thema, dann fällt es uns natürlich leicht, für andere Menschen da Lösungsoptionen anzubieten, zu erarbeiten, von denen wir glauben, hey, damit kann ich vielleicht anderen Menschen da draußen einen gewissen Leidensdruck ersparen. Und unterm Strich ist es ja auch genau das, was uns bei Confidimus antreibt. Genau, in diesem Sinne, wir wünschen dir eine schöne Woche und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut!